Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Habt ihr eigentlich schon von der Ausstellung zu Heldinnen und Helden gehört, die man seit März in Rosenheim im Lokschuppen besuchen kann? Da habe ich gestern erst noch einen kurzen Beitrag dazu gesehen.
Nee, tatsächlich noch nicht. Was wird denn da genau gezeigt, beziehungsweise was ist deiner Meinung nach daran so toll?
Naja, also die Ausstellung, die sieht total interaktiv und abwechslungsreich aus. Da kann man alle möglichen Heldinnen und Helden in ganz unterschiedlichen Stationen entdecken und erfahren, was es bedeutet, eine Heldin oder ein Held zu sein. Und ganz besonders spannend für mich ist ein 30 Meter langes KI-Bild, das man dort ansehen kann. Das zeigt so einen Querschnitt durch die Geschichte der Heldinnen und Helden.
Okay, jetzt kann man sich natürlich fragen, also ist es dann noch Kunst, also wenn das eine KI generiert hat?
Na, es ist halt eine ganz andere Art von Kunst, ne? Also als wir sie bisher gekannt haben. Denn hinter jedem Element steckt ja ein Entwurf beziehungsweise auch eine Idee, die erstmal richtig gepromptet werden und auch bearbeitet und zusammengesetzt werden muss. Aber natürlich, da hast du schon recht, ist ein Teil des kreativen Prozesses, der an eine Maschine abgegeben wird. Gleichzeitig werden ja aber in uns auch ganz andere künstlerische Fähigkeiten freigesetzt.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Also für mich ist es immer so ein bisschen bittersüß, ne? Also ich meine, generative KIs, auf der einen Seite sitzt man davor und die Kinnlade klappt runter. Man denkt irgendwie, vor allem, wenn man so die iterativen Schritte sieht, es geht immer weiter und es wird immer feiner und besser, ne? Das ist also irgendwie echt cool. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch, ne, irgendwie so Aspekte, wo ich halt einfach Bedenken habe, ne? Also eine Sache ist halt so, wenn es um Deepfakes geht, ne? Also wenn man gar nicht mehr sehen kann, was ist jetzt echt und was ist halt gefaked. Ich meine, die Unterschiede sind einfach mittlerweile marginal und auch die werden einfach irgendwann weg sein, ne?
Ja, vielleicht ist es einfacher, den Produzenten des KI-Bildes aus der Ausstellung in Rosenheim dazu selbst zu Wort kommen zu lassen. Der Julian van Dieken ist nämlich eine sehr, sehr spannende und vielseitige Person. Eigentlich ist er Medienmacher mit Abschlüssen in Filmwissenschaften und Multimedia Production. Allerdings hat auch der Bildungsbereich in seinem Leben immer wieder eine große Rolle gespielt. Warum das so ist, das haben wir ihn übrigens auch gefragt. Er ist zum Beispiel Mitbegründer und Leiter der Waterkant Academy, die sich um die Vermittlung des Konzepts der Werkstattpädagogik kümmert. Neben seinem KI-Bild in Rosenheim hat er als Produzent und Medienschöpfer zum Beispiel auch für das Projekt Migration Matters gearbeitet und Projekte umgesetzt wie den erfolgreichen MOOC The Future of Storytelling of Iversity. Lass uns einfach mal reinhören.
Unbedingt.
Ja, Julian, so richtig kennengelernt haben wir dich bei unserer jährlichen VTeach-Konferenz 2022. Bei der hast du eine Keynote gehalten zum Thema digitales Storytelling in der Lehre. Und ja, du kannst es nicht sehen, aber an meinem Computer hängt tatsächlich immer noch ein Notizzettel mit den drei Worten Hook, Hold und Payoff, die in deinem Vortrag ja eine zentrale Rolle gespielt haben. Und die schaue ich mir immer wieder an und die begleiten mich tatsächlich auch an unterschiedlichsten Stellen durch den Alltag. Aber seitdem ist ja tatsächlich einiges passiert, ne? Also man sieht dich überall in sozialen Netzwerken, auf Konferenzen, in YouTube-Videos und sogar auch in unterschiedlichsten Nachrichtensendungen. Und man könnte sich da wirklich die Frage stellen, was ist da passiert? Und was das Ganze letztendlich dann auch noch mit dem Gemälde »Das Mädchen mit dem Perlenohrring« von Johannes Vermeer zu tun hat, kannst du uns heute im Podcast und vielleicht jetzt auch kurz schon besser erzählen, als wir es zusammenfassen könnten?
Ja, also einmal danke für die Einladung. Und das stimmt, bei der VTeach haben wir uns das erste Mal gesehen. Ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen, ich stelle mir gerade vor, wenn ich diesen Podcast jetzt anhöre, das waren viele Begriffe, die man, glaube ich, einmal kurz einordnen muss, damit man mitkommt. Einmal mit Hook, Hold, Payoff, das ist ja so eine Storytelling-Mechanik, die im Prinzip beschreibt, wie man Inhalte auf den Punkt bringt. Und ich habe mal vor einer Weile einen Online-Kurs mitproduziert, in dem es eben genau darum ging, wie kommuniziere ich meine Inhalte so, dass sie verständlich sind und auch in kurzer Zeit durchaus. Also der Kurs hieß The Future of Storytelling. Und dieses Prinzip Hook, Hold, Payoff kommt eigentlich von Christina Maria Schollerer. Das ist meine Freundin und die hat an der FH Potsdam gelehrt. Und genau, von daher witzig, dass du das immer noch an dem Rechner hängen hast. Das ist letztlich wirklich eine Möglichkeit, jemanden zu hooken mit einer Geschichte, dann eben die Aufmerksamkeit zu halten. Und dann am Ende muss es auch irgendeine narrative Belohnung geben dafür. Also man kann das nicht anteasen und dann einfach leer lassen. Und so ähnlich gilt das auch für alle anderen Inhalte. Und der zweite Part, den du angesprochen hast, ja, es ist so, ich selber bin ja Mediengestalter und Fotograf eigentlich gelernter. Also ich habe mal Multimedia Production studiert, so hieß das, in Kiel. Und das ist ein generalistisch angelegter Studiengang. Und das heißt, da gibt es so ein bisschen von allem, Screen Design, Fotografie, Video, Audio, alles Mögliche. Ich habe mich eben auf Film und Foto spezialisiert und habe in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich immer, also wenn man mich so runterbrechen möchte, kann man das eigentlich mit drei Themen machen. Alles, was im edukativen Bereich ist, Digitalität und dann Kunstdesign. So diese drei Schnittstellen, Schwerpunkte sind es eigentlich. Und dann habe ich vor Ende 2022 angefangen, mich sehr intensiv mit KI zu beschäftigen. Hatte ich vorher auch schon gemacht, aber das war so der Start für die richtig intensive Beschäftigung. Und dann ging es ab.
Und
das ist so die Version.
Also vielleicht bevor wir in die richtigen Themen einsteigen, du hast ja schon einen Podcast von uns gehört, hast du gesagt. Da hast du bestimmt auch festgestellt, dass wir gerne mal mit unseren Gästen ein kleines Assoziationsspiel machen, wo wir Begriffe sagen und unsere Gäste sagen dann das erste Wort, das ihnen in den Sinn kommt. Ne? Ob Verb, Nomen oder Adjektiv, ganz egal. Hättest du Lust, das mit uns zu machen?
Ja, schieß los.
Sehr gut. Klasse. Also wie gesagt, ich sag ein Wort oder zwei Worte teilweise und du sagst dann ein oder zwei Worte, die dir dann passend dazu einfallen.
Ja.
Der erste Begriff ist künstliche Intelligenz.
Ein Storytelling-Begriff.
Soziale Netzwerke.
Haben viel Schaden angerichtet und wir müssen uns angucken, wie wir in der Zukunft die Dinger konstruktiver nutzen können.
Das stimmt. Kunst.
Lebenselixier.
Deepfakes.
Immer einfacher machbar.
Superheldinnen und Helden.
Kindheitserinnerung, wird einem warm ums Herz, oberflächlicher, aber guter Quatsch.
Gefällt mir. Storytelling?
Ich habe selber benutzt, aber völlig überstrapaziert der Begriff. Ich kann es teilweise nicht mehr hören. Aber wichtiger Mechanismus trotzdem, den es zu beherrschen gilt.
Fotografie?
Ebenfalls Lebenselixier. Kann man runterkommen und einfach im Flow sein. Ich jedenfalls.
Ach, klasse. Und Pädagogik als letzter Begriff.
Klingt super sperrig, klingt anstrengend irgendwie, klingt nervig. Aber wenn man sich anguckt, was man damit machen kann oder wie gute Pädagogik funktionieren kann, steht es eigentlich für was total Tolles, nämlich das Lernen an sich und wie ich im Leben so weiter lernen kann.
Wow, klasse. Schön, das waren tolle Antworten. Möchtest du zu den Punkten noch was sagen?
Ja, also zumindest bei KI und also künstliche Intelligenz, weil das ja auch so Schwerpunkt jetzt momentan ist. Da fange ich in meinen Vorträgen momentan eben auch eigentlich damit immer an, dass man einmal definiert oder ich so meine Definition in den Raum stelle von KI. Und da finde ich wichtig, dass zumindest jetzt im Jahr 2024 es gerade so ist, da sitzt jetzt noch kein kleiner Mensch in der Maschine und ist irgendwie intelligent, auch wenn es dazu natürlich philosophische Diskussionen gibt, wann fängt Intelligenz an oder auch Bewusstsein und Ähnliches. Aber momentan ist es ja noch nicht so, dass wir von Intelligenz sprechen können, sondern eigentlich hieß das Ganze ja vorher anders, also das, was ChatGPT kann und das, was auch generative KI ist und so weiter, das hieß vorher eigentlich Software. Oder App oder Algorithmus. Und deswegen denke ich auch, dass dieses Thema so groß ist, hat auch damit zu tun, also mit diesem Storytelling oder Marketingbegriff KI, weil künstliche Intelligenz natürlich sofort im Namen schon die Frage stellt, wird uns das ersetzen? Man versus Machine, also macht so die ganz große Narrative auf. Und das ist auch medial dann natürlich einfacher zu kommunizieren, als wenn ich sage, also stellen wir uns vor, das wäre jetzt nicht KI, sondern es wäre einfach das Update 1.6. So, das wäre halt ein bisschen langweiliger und würde auch nicht vorne auf eine Zeitung drauf passen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, sich das im Kopf zu behalten, dass KI oder das, worüber wir reden, an ganz vielen Stellen erstmal Mathe ist und noch nicht Intelligenz. Vielleicht kommt's noch, aber das steht auf einem anderen Blatt dann.
Ja, vielen Dank dir dafür. Also für uns ist es immer total spannend, einfach zu hören, was unsere Gäste noch zu sagen haben auf die Begriffe. Wir versuchen sie auch so ein bisschen anzupassen auf das Gespräch. Also einige Themen werden uns da nochmal begegnen heute. Und zwar gleich auch das erste hier. Fangen wir vielleicht am Anfang an. Du bist ja eigentlich vom Werdegang, wie du schon auch gesagt hast, eher Fotograf und Filmemacher. Aber du hast dann schon immer einen engen Bezug zur Pädagogik gehabt, ne? Woher kommt das?
Auch ganz simpel zu beantworten, von meiner Mutter. meine Mutter ist seit über 40 Jahren, ich sag mal, Frontkämpferin im Frühpädagogikbereich. Die kennt wie keine zweite wahrscheinlich die Kita-Landschaft in- und auswendig. Auch die Schul- und Hochschullandschaft so ein bisschen, aber schwerpunktmäßig Kita. Und es ist eigentlich ganz witzig, weil mein Vater, also ich bin, wenn man so will, zwischen zwei Regalen aufgewachsen, zwischen zwei hohen Regalen. Das eine Regal war komplett vollgestellt mit selbstbespielten VHS-Kassetten. Das war das Regal meines Vaters und lauter Technik-Gadgets. Und die andere Seite war voll mit Farben, Kinderbesen, Pinseln und diversen Materialien für Kitas. Das war das Regal meiner Mutter. Oh, so, was macht jetzt der Sohn? Filmt Kitas. Also die eins, aus eins und eins wird einfach zwei. Also es ist quasi einfach die Kombination aus diesen beiden Sachen. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich so ist, aber wahrscheinlich ist der Weg wirklich nicht so weit gewesen. Also heißt auf Deutsch, meine Mutter, mit der habe ich auch eine Firma zusammen gegründet und auch Filme zusammen gedreht. Das heißt, wir waren auch auf Business-Ebene unterwegs. Die ist für den pädagogischen Teil bisher so in meinem Leben zuständig gewesen. Und ich fand das aber auch immer sehr spannend. Bin selber kein ausgebildeter Pädagoge, aber habe eben über das Erzählen der Inhalte natürlich wahnsinnig viel gelernt.
Das auf jeden Fall. Also du, das hattest du ja eben auch angesprochen, du hast ja mit deiner Mutter zusammen die Waterkant Academy gegründet, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber um so ein bisschen in der Reihenfolge zu bleiben, du hattest ja zusätzlich auch noch so einen Ausflug in die Erwachsenenbildung gemacht, ne? Also ja. Da warst du ja eine ganze Weile an der FH Potsdam tätig und hast dort ein ganz, ganz spannendes Projekt betreut, nämlich den MOOC, The Future of Storytelling. Wie kam es denn dazu? Ja. Also jetzt, dass du dann auch noch so in die Erwachsenenbildung springst, so die gesamte Palette abgefrühstückt.
Ja, genau. Also im Prinzip ist eigentlich retrospektiv ist der rote Faden, das war mir am Anfang auch nicht klar, das war nicht geplant, ist eigentlich immer Online-Bildung vermitteln. So, das heißt, es sind inhaltlich unterschiedliche Themen in meinem Lebenslauf drin, aber es geht eigentlich immer um das Gleiche. Es geht immer darum, spielerisch, explorativ sich etwas Neues anzueignen und das so zu vermitteln, dass andere eventuell davon profitieren können. Und ich selber war Teil eines Projektes an der FH Potsdam. Also meine Freundin, wie wir vorhin kurz so angedeutet hatten, war da Dozentin, eben für den Part Storytelling zuständig. Und ein MOOC, also ein Massive Open Online Course, haben wir damals gestartet zum Thema The Future of Storytelling. Und da war ich letztlich derjenige, der auch die Videos dazu gedreht hat. Das heißt, da kam ich eigentlich gar nicht über den Inhalt, sondern wirklich rein über das Technische. Ich war auch in Berlin mal eine Weile, habe ich Kamera studiert. Naja, und wir haben eben zusammen gearbeitet, meine Freundin und ich, und wir brauchten jemanden, der das produziert. Und da war ich nicht weit.
Und letztendlich scheint es eine gute Kombi gewesen zu sein, ne? Weil der MOOC, der ging ja tatsächlich ab wie eine Rakete. Also wir haben mal geschaut, es waren über 93.000 Teilnehmende, die mitgemacht haben. Einer der größten MOOCs in Deutschland. Ne?
Und ja, genau. Also solche Zahlen würden wir oder irgendwer anders heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr erreichen. Auch das war wieder so eine Hype-Zeit. Also im Prinzip ist es auch öfter so gewesen, dass mit den Themen, mit denen ich unterwegs war, dadurch, dass ich mich immer so ein bisschen vorbuddel im Internet, meistens auch mal relativ zeitig dabei waren. Und da war das so, wir waren mit einem Startup zusammen aus Berlin, Iversity hieß das, einer der ersten 10 größeren MOOCs, die es eben gab. Die haben so ein Stipendium ausgeschrieben und dann gab es ein öffentliches Voting. Und die haben sehr viel Marketing gemacht. Der Zeitgeist war in dem Moment gerade da. Also es war, MOOCs waren auf der Zeit-Titelseite vorne drauf, allgemein das Thema. Es stand in jedem Ding. Also eigentlich so ähnlich wie mit KI jetzt gerade. Und wir haben eben auch da das Gleiche gemacht wie heute auch. Wir haben getestet, okay, wie kann man denn dieses Format nutzen, um damit was Cooles zu bauen. Und ja, so diese Mischung aus viel Arbeit, Qualität, aber auch Glück und Zeitgeist hat dann dazu geführt, dass das so groß wurde weltweit.
Ich habe damals im Jahr 2013 auch daran teilgenommen und das war, also für mich war das wirklich super inspirierend. Deswegen habe ich ja auch noch Jahre später tatsächlich dann eure Namen im Sinn gehabt, als ihr daran gegangen sind, die VTeach zu planen. Ja. Also das ist wirklich ein ganz inspirierendes Projekt, was ihr da
Ich habe später mal eine Stelle angenommen bei einer Erklärvideofirma und derjenige, der mich eingestellt hat, sagte, ja, ich habe an deinem MOOC teilgenommen. Das war natürlich auch nicht verkehrt. Er hat irgendwie relativ weit gestreut, ja. Ne, lange noch.
Es gibt ja das Konzept, zeig deine Arbeit. Ne? Das ist, wenn man seine Arbeit einfach nach draußen stellt und zeigt, was man schon gemacht hat, dann finden einen Personen, die irgendwo was Ähnliches machen und was beizutragen haben. Das ist total spannend. In dem Moment dann ja auch, ne?
Ja, das war, also für uns war das aber auch echt ein total schönes Projekt, weil wir so viele, und das war also auch der Kern für uns des Ganzen, wir haben einfach wahnsinnig viele spannende und inspirierende Leute kennengelernt. Und das ist auch immer wieder so Kern meiner Arbeit. Ich finde es einfach toll, wie viele Leute es gibt, die einfach großartiges Schaffen und über so ein Projekt, das dann eben sich selber zu erarbeiten und dann anderen zur Verfügung zu stellen, macht schlicht und einfach großen Spaß.
Super, ja. Wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um das MOOC zu produzieren? Weil ich fand gerade für 2013, als die MOOCs ja eigentlich so gerade ihren Start gemacht haben, da hattet ihr eine extrem hohe Produktionsqualität.
Ja, ich mache mal was, was man sonst nicht macht. Ich rede mal über Zahlen. Wir haben ein Stipendium bekommen von 25.000, haben wir selber? Das muss ich aber überlegen, das ist schon eine Weile her. Elf Jahre. Die Frage war nämlich damals, normalerweise würde so ein Kurs in der Qualität, wie wir ihn gemacht haben, vielleicht irgendwas zwischen 100 und 200.000 Euro kosten, weil das wirklich Fernsehstudio-Qualität war, was wir da gemacht haben, mit Außendrehs, mit Interviews und sonst irgendwas. Und dann war im Prinzip die Frage, ja, aber kriegt man das auch mit 25.000 Euro? Ja, kriegt man, indem wir uns mehr oder weniger kaputt gearbeitet haben. Wir waren auch noch so in der Studienzeit. Ich sage das auch deswegen so direkt und offen, weil ich wichtig finde, auch für Leute, die hier zuhören, dass klar ist, Bildung kostet. Mhm. So, also es ist einerseits gut, wenn wir Projekte zeigen, die erfolgreich sind und die toll aussehen und so weiter. Und ich glaube, unseres war auch ein so ein Ding. Aber ich finde, man kann das nicht vernachlässigen, auch zu sagen, ja, aber wir müssen uns das, wenn wir das so möchten und alle toll finden, auch was kosten lassen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Und ich hatte vor kurzem vielleicht ganz kurz abschweifen dazu, ins Politische, wenn man sich anguckt, was für Hilfspakete oder sonst was zwischendurch jetzt aufs Tableau gehoben werden, da hatte ich schon den einen oder anderen Moment, wo ich echt latent gefrustet war, weil ich dachte, oh nee, ernsthaft, ich kann das einfach mehr oder weniger, also in Anführungsstrichen einfach, politisch entscheiden, wo ich meinen Fokus setze und da ist dann auch Geld vorhanden. Und wir haben aber trotzdem hier in Berlin und sonst wo überall nicht funktionierende Schulklos und was weiß ich nicht was, was eigentlich von der Summe her lächerlich ist, das zu beheben. Das frustriert mich dann manchmal, wie viel öffentlich darüber geredet wird, wie wichtig uns ja Bildung angeblich sei und auch Kinder und Frühkindliche und so weiter und so fort. Das Kinder sind immer wichtig und Bildung ist immer wichtig und so weiter. Aber wenn man sich an manchen Stellen dann die politischen Entscheidungen anguckt, passt das gar nicht unbedingt zusammen, also rein vom Geld her.
Das stimmt.
Gut, bin ich ein bisschen abgeschweift.
Aber es ist eine korrekte Aussage, die auch immer wieder, also in anderen Podcasts kamen ähnliche Aspekte, die eben auch betont hatten, dass es eben, wie du gesagt hast, Bildung kostet. Und Bildung ist ja aber auch die Zukunft, ne? Also ich meine, alle Kinder, die groß werden, die brauchen die Bildung, um eben unsere immer komplexer werdende Welt dann auch am Laufen halten zu können. Und da finde ich, ist manchmal so diese Diskrepanz, die du jetzt auch gerade beschrieben hast.
Ja. Bildung hat halt auch einen exponentiellen Gegenwert, ne? Das muss man halt auch sehen. Also
ja, es ist die Grundlage für alles letztlich. Also bei den Kitas ist das ganz speziell so. Das ist auch einer der Gründe, warum ich, obwohl ich kein Pädagoge bin, mich so lang jetzt auch mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich finde, dass wir das in Deutschland genau falsch rum machen. Also in den ersten 3 Lebensjahren passiert die größten Entwicklungsschritte überhaupt in dem Leben eines Menschen. So. Und es gibt Untersuchungen, Studien darüber, das ist jetzt nicht Julians Privatmeinung, die Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen in Deutschland ist durchschnittlich bis schlecht. So, das ist jetzt kein Bashing von Erzieherinnen, sondern einfach von den Strukturen dazu. Und das merkt man eben auch in den Häusern. Und das bedeutet halt einfach, für mich ist das immer, wenn man da ein Bild zu haben möchte, wir bauen ein Haus. Und auch wenn wir über Bildung reden, fängt das bei den meisten Leuten im Kopf einfach auch immer mit Schule an. Und wenn man dann sagt, okay, der frühkindliche Bereich gehört natürlich dazu, dann dreht man das meistens mental um und denkt, oh Gott, dann werden die Kitas auch wie Schulen. Aber das ist nicht meine Haltung dazu. Aber ich glaube, es ist einfach total essentiell, sich klarzumachen, wir bauen ein Haus und vergessen ganz oft das Zement anmischen. So, das heißt, wir machen das Fundament total wackelig an ganz vielen Stellen. Und dann ist es eigentlich so, die Kitas sollen irgendwie den Schulen zuarbeiten und dann im besten Fall das schon mal aufholen, was dann da irgendwie da schon nicht hingehauen hat. Und wenn man sich dann auch da wieder die politischen Entscheidungen anguckt, der Digitalpakt zum Beispiel, der ging ging an Schulen. Da waren Kitas nicht mitgedacht, weil es noch an so basalen Sachen fehlt wie, ja, was hat denn digital mit Kita zu tun? Die sollen doch da bitte jetzt nicht auch noch schon iPads haben. So, und darum geht es aber natürlich an ganz vielen Stellen nicht. Nur ist gar nicht bekannt ganz oft, was heißt denn das konkret? Zum Beispiel ginge es natürlich auch um Erwachsenenweiterbildung im Frühpädagogikbereich. Auch das würde in einen Digitalpakt reingehören, meiner Meinung nach, dass das sowas gefördert wird, wird momentan an ganz vielen Stellen rückgängig gemacht. Und das meine ich einfach, wenn sozusagen öffentlich darüber geredet wird, ja klar, Kinder sind wichtig, aber Digitalpakt beschließen wir nur für Schule. Kita ist dann da raus, weil ist ja keine Bildung. Also jetzt mal polemisch gesprochen.
Das auf jeden Fall. Vielleicht da mal der Sprung dazu. Es passt, glaube ich, ganz gut. In der Waterkant Academy sind ja, also du bist ja da Mitbegründer und Leiter. Das hast du ja zusammen mit deiner Mutter gegründet. Da kümmert ihr euch ja um die Bereiche frühkindliche Bildung und eben die Bildungsbereiche Kita und Grundschule. Wie arbeitet ihr denn letztendlich dort um? Ich gehe jetzt davon aus, ihr macht es da anders als die klassischen Strukturen. Wie muss man sich das denn da vorstellen? Oder wie integriert ihr sozusagen eure Ideen und Konzepte in Kita und Grundschule?
Also die Waterkant Academy selber, das muss man wissen, ist ein physischer Ort gewesen. Also wir hatten Fortbildungsräume in der Hafen City. Das heißt einfach ein klassisches Weiterbildungsinstitut für Erwachsenenbildung. Das heißt, die Kurse selber sind nicht für Unterricht oder die Kinder, sondern die Zielgruppe sind Kita-Träger oder eben Erzieher und Erzieherinnen, die sich weiterbilden möchten. Wir haben, als wir das ins Leben gerufen haben, sind wir von einer ganz anderen Richtung gestartet. Wir wollten nämlich eigentlich 2015, da war ich noch in dem Job mit der Erklärvideofirma, war die Flüchtlingsthematik so groß, wenn man sich erinnert. Und da war es so, dass wir, also meine Mutter und ich, ganz viel darüber diskutiert haben und auch da schon überlegt haben, kann man nicht irgendwie, also eigentlich das gleiche Prinzip wie bei all meinen anderen Projekten, kann man nicht da irgendein Projekt ins Schaufenster stellen, um zu zeigen, wie konkret man eventuell mit dieser Thematik umgeht. Das hieß für uns konkret, ich mache Online-Kurse zu dem Zeitpunkt, Future of Storytelling, meine Mutter ist Pädagogin. Warum machen wir nicht Vermittlung von Frühpädagogik online? Sind unsere Kernkompetenzen und dann aber auch bezogen auf die Flüchtlingsthematik. Das heißt, es war eigentlich ein ganz kleines Projekt, wo es dann darum ging, wo wir mit einer Stiftung zusammen, die uns gefördert hat, 20 Geflüchtete weiterbilden wollten im Fachbereich Frühpädagogik. Es war aber natürlich relativ schnell klar, das ist nicht nur für Geflüchtete relevant, sondern letztlich für alle, die in dem Bereich arbeiten. Und deswegen ist das relativ organisch gewachsen, dieses Projekt. Und wir haben uns dann irgendwann entschieden, daraus ja letztlich so ganz klassisch Startup-mäßig ein Geschäftsmodell zu machen, wo wir an die Kita-Träger rangehen. Weil wir nämlich lange mit der Stadt Hamburg zusammengearbeitet haben, das war relativ frustrierend. Da habe ich auch noch einmal so in live mitbekommen, wie so politische Entscheidungswege gehen können, wenn es nicht gut läuft. Weil im Prinzip wir nach 2 Jahren irgendwann gesagt haben, oh nee, wenn wir das jetzt auf dem Wege weitermachen, dann ist das Ding nie realisiert. Wir versuchen das jetzt privat oder über Stiftungen zu finanzieren. Genau, und dann ist daraus irgendwann organisch die Waterkant Academy geworden, so als Marke. Und das ist dann eine Online-Lernplattform, wo es Kurse gibt mit dem Schwerpunkt, Achtung, noch ein Fachbegriff, Werkstattpädagogik. soll heißen, es klingt so ein bisschen sperrig, aber es heißt eigentlich auf Deutsch, es ist eine Kita, in der es keine Gruppenräume gibt, also nicht irgendwie die Bärchen und die Tierchen, sondern es gibt Fachräume mit auch Fachpersonen da drin. Sowas wie ein Kinderatelier oder eine Naturforscherwerkstatt oder eine Holzbauwerkstatt oder, wenn wir jetzt in unserem Setting sind, von mir aus auch eine Medienwerkstatt. Natürlich immer angepasst aufs Alter, was das konkret heißt. Und das bedeutet für Kitas, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das auch für Schulen und Unis und Organisationen funktioniert, und es gibt auch welche, die so arbeiten, dass da ganz viel Stress aus dem System rausgenommen wird, wenn man denn das konsequent so macht. Weil dann habe ich nicht in einem Gruppenraum irgendwo eine schmuddelige Puppenecke und irgendwie so ein bisschen kaputte Holzklötze und irgendwie alles so halb und das dann aber fünfmal, weil ich halt fünf Räume brauche, sondern du hast einen geil ausgestatteten Raum mit einer Person, die da drin arbeitet, die für dieses Thema brennt, was auch ganz entscheidend ist. Also die Pädagoginnen sind dann sozusagen auch optimalerweise ist im Holzbauraum jemand, der eben selber in der Werkstatt steht. So, und dieses Prinzip, dass ich quasi einfach Lernorte habe, Firmen wie Google und ähnliches machen das in Erwachsenenbildung natürlich so, das heißt dann da anders, das heißt dann Campus und dann gibt's Design Thinking Orte und was weiß ich nicht was, aber im Prinzip ist das eigentlich das gleiche Ding. Wie organisiere ich Lernen räumlich, also auf der Metaebene, aber auch wirklich physisch, wie sieht der Raum aus, so, dass es eine hohe Qualität hat. Und zu deiner Ausgangsfrage, meine Mutter und ich arbeiten so da zusammen, dass wir diese Kurse ironischerweise frontal machen. Das ist aber eine finanzielle Entscheidung, weil Community-Based Learning deutlich teurer zu organisieren ist, als wenn du frontal Sachen produzierst. Und wir auch nicht so ein gigantisches Team waren. Also wir waren zwischenzeitlich 7 Leute, jetzt sind wir noch zu dritt. Und wollten aber eben auch da, wie bei Future of Storytelling, zeigen, E-Learning kann halt auch Spaß machen und nicht nur Spaß machen, sondern auch ja eine Leidenschaft entfachen. Deswegen sind die hoffentlich unterhaltsam, super praxisbezogen und eben ja auch wieder so einfach zugänglich, dass man auch da einsteigen kann, wenn man da noch keinen Bezug zu hat.
Super. Also ich habe das jetzt noch nicht so ganz richtig verstanden. Also es ist auf der einen Seite hattet ihr die Schulungsräume, aber auf der anderen Seite auch E-Learning. Lief das dann im Blended Learning Format ab oder war das tatsächlich getrennt voneinander zu sehen?
Also wir haben das beim Gründen hybrid gedacht und das gab es auch. Inzwischen haben wir die Räume nicht mehr und es ist jetzt momentan ausschließlich online.
Okay.
Glaubst du letztendlich das, also du hast indirekt auch schon angesprochen, als du eben so diese Google-Räumlichkeiten und sowas angesprochen hattest, glaubst du generell, dass die Konzepte oder diese Werkstattpädagogik, die ihr jetzt für den Kita-Bereich denkt, so generell auch im universitären Bereich greifen können?
Ja, also aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, warum das nicht so ist. Es ist ja auch so, dass gibt es ja auch. Also es gibt ja im Uni-Bereich viel eher dann, auf meinen Studiengang übertragen, da hatten wir dann halt das 3D-Lab, so wo man reingeht. Oder ich beschäftige mich nur mit, das hieß dann Full-Dome-Projektion, das ist nichts anderes als Planetarien programmieren. Ach, krass. Oder da Filme drauf projizieren und ähnliches. Das heißt, das sind ja Fachbereiche letztlich. Ne? Ich habe auch Multifunktionsräume und ähnliches, aber da ist das durchaus gängiger. Letztlich, ich erinnere mich immer an meine alte Schule zurück, da weiß ich noch, dass der Fachraum, der Kunstraum, das war immer der coolste Raum, den wir hatten, weil der von unserem Kunstlehrer, der dann eben aber auch noch toll war, total sinnvoll bespielt wurde. Und da roch es dann nach Kunst, da standen Farben, da waren Pinsel und das war ein Kunstraum. So, da konnte man auch Kunst machen. Das war schon der Raum an sich war schon Anregung dafür. Das heißt, es war völlig klar, wenn ich da reingehe, hier ist Kunst. Und bei den anderen Räumen, wo sozusagen du dann im 45-Minuten-Takt die Leute durchschleust, wo aber auch keiner sich ernsthaft oft verantwortlich fühlt für den Raum, da hat es bei uns dann zumindest damals teilweise sich von der Decke getropft oder war dann halt irgendwas kaputt, aber es hat sich auch keiner verantwortlich dafür gefühlt. Das heißt, das ist natürlich dann auch eine organisatorische und didaktische Frage, wie du dich organisierst. Ne?
Okay. Und du hast ja gemeint, dass gerade so in diesen Frontaleinheiten ja auch so der Storytelling-Gedanke eine grundlegende Basis bildet. Ne? Ja. Welche Rolle findest du, spielt denn Storytelling generell in der Bildung?
Also letztlich würde ich Storytelling momentan wirklich eher damit übersetzen auf komm zum Punkt. Also so einfach Dinge so erzählen, dass man es versteht. Ich habe das ein bisschen, der ursprüngliche Begriff sagt ja, dass es eine Progression gibt. Ich habe einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und eventuell sogar einen Helden, der etwas durchlebt, der eine Reise durchläuft. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch so zeitgemäß ist, wie es zum Beispiel auch in dem Storytelling-Kurs vor 10 Jahren war. Weil ich glaube, dass der Knackpunkt an vielen Stellen momentan gar nicht mehr ist, dass ich unbedingt immer auch von jeder blöde Schuh will mich jetzt auf eine Storytelling-Reise mitnehmen. So, das nervt mich eher. Ich möchte halt die 5 Bullet Points haben, was denn der jetzt vielleicht besser kann als der andere. Und jetzt ist es ironischerweise auch noch so, dass die ganzen KI-Tools, die wir bauen, die sind alle dafür da, an ganz vielen Stellen doch bitte diese langen E-Mails auf 5 Bullet Points runterzubrechen. Das heißt, alle haben auch irgendwie so das Bedürfnis, schnell zu dem Inhalt zu kommen. Zu deiner Frage aber, natürlich ist Storytelling auch die Fähigkeit, einfach, dass dir jemand zuhört.
Auf jeden Fall,
so,
ja.
Die Sachen so zu verpacken, dass es auch einen emotionalen Impact hat in irgendeiner Weise, dass es was mit dir zu tun hat und nicht einfach irgendwie allgemeine Floskeln. Aber ich glaube, dass man den inzwischen ein bisschen anpassen muss, wenn wir in so einer Welt des kompletten Überangebots von Informationen leben. Da braucht nicht jede Bedienungsanleitung Storytelling.
Das stimmt. Aber ich meine, das eine schließt das andere ja auch nicht zwangsweise aus, ne? Also ich meine, man kann ja auch versuchen, irgendwie die Vorteile aus beiden Bausteinen, also kompakt bleiben und trotzdem irgendwie eine Geschichte erzählen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht ins tiefste Detail geht. Ich glaube, gerade da ist ja die Basis von Storytelling besonders attraktiv, ne, weil es einfach viele Möglichkeiten auch gibt, da trotzdem kompakt mitzuarbeiten.
Ja, bei Fotografie ist das natürlich ganz stark so. Da versuchst du im Prinzip in einem Bild, in einem Frame etwas zu erzählen. So, und das heißt, auch das kann natürlich Storytelling sein, wo dann etwas dranhängt, wo du Vorwissen brauchst, um das Motiv zu verstehen, wie das eingeordnet ist, in welchem Bezug das Objekt oben links zu dem unten rechts steht und so weiter. Das erzählt dann ja auch eine Geschichte. Und ob Bilder zum Beispiel relevant sind oder nicht, vielleicht eigentlich ganz passend zu dem KI-Thema, hängt auch ja nicht davon ab, ob das einfach nur irgendwie hübsch aussieht, sondern genau damit erzählt das irgendeine Geschichte.
Das ist witzig, ich wollte es gerade sagen. Also gerade KI ist ja auch, da generierst du ja sozusagen dann ein Bild oder du promptest. Und gerade da, finde ich, ist ja auch die Herausforderung, ne? Was schreibe ich da oder was gebe ich der KI als Vorgabe, um eine Geschichte erzählen zu können, die ich mir vielleicht so im Kopf vorstelle? Und wie führt die KI das dann letztendlich aus? Und das ist ja indirekt auch schon wieder so eine Interaktion, die stattfindet. Wie interpretiert dann die KI letztendlich die Vorgaben? Vielleicht erzählt die eine ganz andere Geschichte als die, die ich mir ursprünglich ausgedacht hatte, und oder bringt mich auf ganz neue Ideen nochmal, um meine Geschichte weiter anzupassen. Aber die Frage, die ich mir da stelle, ist, passen deiner Meinung nach alle Themen oder alle Themenbereiche in den Bereich Storytelling, oder gibt es deiner Meinung nach Bereiche, wo du sagst, boah, da passt Storytelling überhaupt nicht?
Ja, ich finde, alles, was wirklich so mit reiner Infovermittlung zu tun hat, dann, was ich gerade schon so scherzhaft meinte, also ich brauche nicht eine Bedienungsanleitung, muss mir nicht die Heldenreise erzählen. So kann man machen, aber ich persönlich finde das dann eher nervig. Also letztlich ist Storytelling ja auch, das ist ja ein Werkzeug wie alles andere. Und ich finde, das muss zu den Inhalten passen. Und das muss auch in der Reihenfolge passieren. Eigentlich genau wie mit KI, mit Videoproduktion, mit mache ich ein PDF aus irgendwas oder sonst was. Am Anfang muss immer, finde ich, die Frage stehen, was will ich denn erzählen? Was ist der Inhalt so? Und dann zu überlegen, was passt dazu? Natürlich geht das auch andersrum. Also ich kann mich auch von der Technik inspirieren lassen. Und da gibt es auch immer so Push-Pull-Effekte. Wenn ich eine neue Technik habe, dann fallen mir eventuell andere Stories dazu zum Beispiel ein. Das ist völlig legitim. Aber ja, klar gibt es auch Bereiche, wo das nicht reinpasst.
Aber du hast ja schon gesagt, dass es häufig auch dafür da ist, um so einen emotionalen Aspekt aufzubauen. Mhm. Und ein Herzensprojekt von dir, an dem du ja gearbeitet hast, wo Storytelling ja schon auch irgendwie eine Rolle gespielt hat, um eine Botschaft zu vermitteln, das war Migration Matters. Wir hatten zwar jetzt nicht gesagt, dass wir drüber reden würden, aber ich fand es total spannend. Du hattest das ja auch in deinem Vortrag beim letzten Mal vorletzten Mal bei der VTeach. Kannst du da vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, was das ist und warum du oder wie du dabei Geschichten nutzt?
Ja, Migration Matters ist auch vielleicht vom Titel nochmal, ich habe selber einen Moment gebraucht, um das zu verstehen, weil ich nämlich zu dem Projekt dazugekommen bin. Das ist einmal, Migration ist wichtig, also it matters, aber heißt auch Migration Matters, also Angelegenheiten. So, so ist dieser Titel zu verstehen. Und es ist letztlich auch eine Videoreihe, wieder Erklärvideos, wie bei Future of Storytelling, wie bei der Vatakant Academy, Erklärvideos und Experteninterviews zum Thema Migration. Also Migrationsforscher, die ja so diese aufgeheizten Debatten, das ist ja bei dem Migrationsthema nun ganz besonders so, so runterbrechen und versuchen mit Daten und Fakten zu unterfüttern, dass man das verstehen kann. Weil es auch so eine große Education Gap im Prinzip gibt zwischen der akademischen Welt, wo es einfach ja auch Erkenntnisse gibt, wo man nicht immer neu versuchen muss rauszufinden, wie funktionieren denn jetzt Migrationsbewegungen, aber öffentlich werden dann teilweise so schwarz-weiß-mäßig dann die Sachen immer wieder von vorne diskutiert. Und die Idee war, in kurzen, knackigen Videos solche Inhalte zu vermitteln. Und da ist natürlich Storytelling insofern relevant, als dass, wenn du Leute interviewst zum Beispiel, dann kannst du das ja wesentlich handhabbarer machen. Migration ist ja jetzt nicht nur zum Beispiel die Gastarbeiterbewegung bei uns oder wenn jetzt jemand vor Kriegen flieht, sondern Migrationsbewegung kann auch sein, dass, was weiß ich, ein Koch in Italien sich entschließt, in Kanada ein Restaurant zu eröffnen. So, und das ist aber ein riesiger Teil von dem, was relevant ist, wenn wir über Migration reden. Es gibt Binnenmigration, es gibt Migration eben, so wie ich es gerade eben beschrieben habe und so weiter und so fort. Und wenn du da dann aber zum Beispiel diesen Koch interviewst und sagst, was hattest du denn da für Herausforderungen? Und der dann meinetwegen erzählt, ja, er fühlt sich hier zwar total wohl, aber schon auch so ein bisschen wie in der Diaspora, dann macht das das super handhabbar. Bespricht solche Themen wie Anpassung, geht es um Assimilation, geht es um Integration, wenn ja, wie? Und dann macht das aber die Tür an einer anderen Stelle ein bisschen auf und wir müssen nicht immer darüber überlegen, ob jetzt irgendwie Neukölln gescheitert ist oder so. Das ist jetzt irgendwie unser Migrationsthema. Und da hilft es natürlich, wenn ganz konkret jemand seine Story erzählt, also seine Lebensgeschichte erzählt, um das anfassbar zu machen.
Super spannend, ja. Und ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das kann man sich auch anschauen im Internet, ne? Also hast du da vielleicht
frei verfügbar.
Ja, hast du da Infos für uns, wo man das findet?
Migrationmatters.eu ist die Seite und das ist für alle Leute, die ja das zum Beispiel bei sich im Unterricht einbinden möchten, kann man sich die die Inhalte angucken. Okay, und ansonsten auch auf Entschuldigung, nicht EU, sondern migrationmatters.me.
Okay.
Zusammengeschrieben. So ein grünes, handgeschriebenes Logo.
Alles klar, spitze. Also wir packen den Link dann auch später noch in die Shownotes. Weil, also es ist auch ein Projekt, über das könnte man wahrscheinlich auch einen ganz eigenen Podcast machen. Deswegen wollten wir das nur ganz kurz anreißen, weil es mich jetzt auch persönlich interessiert hat. Wenn Personen jetzt oder die Hörerinnen und Hörer Zugang zu der Website haben, dann können sie sich da bestimmt schon mal selber ein Bild machen.
Ja, für dich vielleicht als letzte Bemerkung noch spannend. Das letzte Projekt fand ich total toll, weil das zu Covid-Zeiten war und wir das erste Mal die Teams selber weltweit haben die Inhalte drehen lassen. Das heißt, wir hatten, ich weiß nicht genau, wie viele Personen das waren, irgendwas zwischen 10 und 20, eben solcher Fälle, so ähnlich, wie ich es jetzt gerade eben beispielhaft mit dem Koch erzählt habe. Und die dann selber die Videoproduktion übernommen haben und wir haben das dann zusammengeführt und kuratiert, was halt für uns auch total spannend war, wie sich so was zusammenführen lässt. Und da sind eben super unterschiedliche, echt spannende Perspektiven bei rausgekommen, die ich selber so noch gar nicht kannte vorher.
Wow, ja, ist auf jeden Fall wert, sich anzuschauen. Ich freue mich drauf.
Ja.
Super. Aber springen wir vielleicht dann doch jetzt einmal tiefer in den Bereich, der ja eben sich auch schon immer so ein bisschen reingeschlichen hat in die Unterhaltung und eigentlich das, was dich momentan auch wahrscheinlich am meisten umtreibt, oder? Das Thema KI?
Ja, da ist am meisten los gerade.
Da ist jetzt so die Frage von uns vielleicht zum Start, wie genau integrierst du KI, beziehungsweise wie nutzt du KI-Tools in deiner kreativen Arbeit? Und welche Herausforderungen siehst du dabei?
Vielleicht einen Schritt zurück nochmal. Also warum denn überhaupt ich und KI? Jetzt habe ich über Migration geredet und über Kitas. Was hat denn das jetzt alles mit KI zu tun? Der Typ denkt, er kann alles und jedes oder auch nichts oder was heißt das? Ich muss nochmal einmal sagen, wie ich dazu gekommen bin oder was denn das konkret heißt, warum KI. Ich habe so angedeutet, in 22 war es so, dass ich mir auch immer neue Tools angucke. Also ich gucke mir das auch mal von der Werkzeugseite an und es kam halt KI Bildgeneratoren auf. Ich habe im Netz überall so Sachen gefunden, die so leicht ätherisch traumartige Bilder auf Reddit und anderen Foren, wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Und habe eben festgestellt, aha, okay, ich kann mit Texten Bilder generieren. Was ich als Fotograf wirklich spektakulärst fand. So, das war ja noch nie möglich in der Menschheitsgeschichte letztlich, dass ich einen Text eingebe und dann kommt da ein halbwegs kohärentes Bild raus oder zu dem Zeitpunkt noch nicht kohärent, aber es kam überhaupt ein Bild dabei raus. Und ich habe mir eben, weil ich zwar mit so einer frühen Form von GPT, das, was man jetzt als ChatGPT kennt, vor ein paar Jahren auch schon mal rumgespielt hatte, dann aber das Ziel gesetzt, ich möchte lernen, wie diese Tools funktionieren. Damals war es so, ich habe keinen gefunden, der mit mir darüber sprechen wollte, weil ich das völlig spektakulär fand. Ich habe nämlich zum Thema Storytelling da in der frühen GPT-Version gesagt, schreib mal diesen Artikel hier weiter, und das hat es dann gemacht, und für mich war das völlig so, was, der Computer hat jetzt hier wirklich eigene Sachen dazu geschrieben, und die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, ja, nett. So, aber das war dann heute nicht mehr. Egal, jedenfalls habe ich mir die Aufgabe gestellt bei den Bild-KIs, ich möchte lernen, wie die funktionieren. Und daraus habe ich dann ein Projekt gemacht, Julian AI Art habe ich das genannt, einfach super deskriptiv, Julian macht irgendwas mit AI und irgendwas mit Art, weil das da diesen Namen auch noch gar nicht hatte. Und ich habe gesagt, ich möchte jeden Tag ein Bild erstellen mit diesen Dingern. Und wissen, ist das kreativ? Kann man darin besser werden? Und die These dazu war im Prinzip, naja, wenn ich zum Beispiel besser würde, dann müsste ja Bild 30 eigentlich besser aussehen als Bild 1, wenn ich das 30 Tage am Stück mache. Vielleicht. Und dann kann man sich immer noch fragen, liegt das denn an mir oder liegt das einfach nur daran, dass die Software besser geworden ist oder irgend so ein Zusammenspiel? So, und das war im Prinzip mein Einstiegspunkt, weil ich auch hunderte von Fotoideen über die Jahre gesammelt habe in meinem Notizbuch, wo ich dann gemerkt habe, ach krass, ich kann die ja jetzt auf einmal nicht nur testen, sondern sogar umsetzen. Also irgendwas, was so eine Idee, keine Ahnung, das muss jetzt keinen besonderen Zweck haben. Irgendein Typ sitzt rauchend bei bedrohlicher Beleuchtung unter der Brücke mit Graffiti daneben und es regnet oder so. Relativ aufwendig, wenn ich das inszenieren und fotografieren möchte. Und es gab aber keinen konkreten Anlass. Das war einfach nur so ein Bild, was ich irgendwie cool fand im Kopf. Jetzt kann ich auf einmal so ein Bild mehr oder weniger erstellen, aber nur mit Text. Und deswegen bin ich da total eingetaucht. Ich bin bei sowas auch immer relativ obsessiv und habe dann halt wirklich diese 30 Tage voll gemacht und das öffentlich auf Instagram geteilt. Und versucht aber auch, es ging gar nicht so sehr um Follower sammeln, sondern es ging eher darum, um Public Learning, dass ich auch inspiriert werde von Leuten, die selber mit diesen Sachen, die ich da mache, in Berührung kommen. Und genau das ist letztlich auch passiert. Also so ein bisschen die Bestätigung der These, wenn ich da spielerisch explorativ herangehe, dass da einfach was total Tolles bei rauskommen kann. Und ganz entscheidend für mich war auch, wenn ich das zweckfrei mache, du hast ja gerade gefragt, wie nutzt du KI? Anfangs bei diesem Lernprojekt für mich ganz entscheidend zweckfrei. Also heißen, ich muss dann in meinem Fall ausstellen, ich baue da jetzt keine Marke draus. So, ich habe da keine bestimmten Deadlines. Außer der einzigen Vorgabe, es muss am Tag ein Bild entstehen und so weiter, weil ich mich treiben lasse. Und das heißt, ich springe jetzt mal zum Ende. Dieses Projekt ist ja dann deutlich größer geworden als ursprünglich gedacht. Du hattest es schon angedeutet mit Nachrichten und internationalen Medien und Justin Bieber, der sich gemeldet hat und was weiß ich nicht alles. im Museum. Und also das war dann mehr als Spielen dann auch irgendwann oder ist es momentan auch. Aber ich jetzt habe gerade zum Beispiel gehen wir zum konkreten Projekt, in Rosenheim im Lokschuppen, das ist ein Ausstellungshaus da, ein renommiertes, die haben eine Ausstellung zum Thema Helden und Heldinnen gemacht. Und da hängt jetzt ein riesiges Panorama zu diesem Thema, 1 Meter hoch und 30 Meter lang. Und das habe ich eben ganz viel mit KI-Tools gebaut. Das heißt, zu deiner Frage, ich nutze KI momentan dafür, um Bilder zu erzeugen, um Ideen-Ping-Pong zu spielen, also mich inspirieren zu lassen von dem, was da kommt und das dann mit meinen eigenen Ideen zu kombinieren. Und das tatsächlich in eigentlich allen Bereichen. Musik jetzt gerade ganz viel, Text, Bild, Video.
Ach, super, ja. Also die Ausstellung in Rosenheim, die interessiert uns hier in Kaiserslautern ja auch ganz besonders. Also der virtuelle Campus Rheinland-Pfalz sitzt ja in Kaiserslautern, weil ich habe nämlich gesehen, bei den 350 Exponaten, die es da gibt zum Thema Heldinnen und Helden, gibt es auch einen Spielerpass von Fritz Walter aufgeführt, von der, ne, der Held von der WM 1954. Aber ja, uns interessiert natürlich auch ganz besonders dein Exponat. Deswegen ist es gleich für uns doppelt spannend.
Ja, guck, also Fritz Walter und KI in einem, was willst du mehr?
100%. Absolut. Nee, aber das Projekt ist ja wirklich super spannend. Ne? Ist das tatsächlich dann auch das größte KI-Bild, das erschaffen wurde bisher? Weißt du das, oder?
Ja, ist ja immer ein bisschen schwierig, das so zu behaupten, weil ich natürlich auch nicht jedes Museum der Welt kenne oder jedes Ausstellungshaus, aber ich mach's mal andersrum. Mir ist bisher noch kein größeres begegnet. Deswegen kann es gut sein, dass das gerade das größte KI-Bild der Welt ist. Also 30 Meter ist ja groß, ist breit. Und ich wusste halt auch vorher gar nicht genau, wie man sowas macht. Also ich habe die Anfrage bekommen, wir brauchen ein Panorama in der Größe, kannst du das auch mit KI-Tools machen? Und dann meinte ich, boah, also naja, es gibt natürlich auch, also es gibt sogar die Panorama-Funktion bei manchen KI-Bild-Tools, da klicke ich dann auf nach rechts und dann Panorama machen. Aber ob das jetzt reicht für ein so gesteuertes Konzept und auf so eine Größe und vor allem auch so eine Auflösung, das weiß ich nicht. Ich habe mit dem Ding auch Photoshop gesprengt. Das kann leider nur magere 300.000 Pixel breite Dateien darstellen. Das Ding ist aber jetzt 360.000 Pixel groß. Wow. Deswegen musste ich auch das Ding in irgendwie 8-4 Meter breite Panel schneiden und dann einzeln in Photoshop bearbeiten. Ja, relativ groß das Ding. Kann man sich ja angucken und dann irgendwie selber beurteilen, ob es mir gelungen ist, da was Vernünftiges draus zu machen oder nicht. Es ist auch ein Suchbild. Also es führt durch die Geschichte von Helden und Heldinnen, also fängt so mit links mit Herkules an und über Jeanne d'Arc und dann kommen irgendwann Astrid Lindgren oder Ada Lovelace, die erste Programmiererin. Und da gibt es dann ganz viele kleine Geschichten, die man da finden kann. Ein Enten-Ehepaar könntet ihr suchen oder ihr könntet den Donald im Regal versuchen zu finden. Und ganz rechts, das ist auch noch wichtig, muss man sich so vorstellen, ist eine Kita-Erzieherin als Heldin mit in dem Bild. Das ist dann wiederum meine eigene Fotografie. Weil ich nämlich auch wollte einmal gucken, bei KI-Bildern jetzt gerade denkt man ja mal daran, ich gebe Text ein und dann kommt da ein Bild bei raus. Und ich wollte aber wissen, kann ich auch 2,5 Monate an einem Bild arbeiten? So lange hat das nämlich jetzt gedauert. Ja, man kann scheinbar, man könnte das auch noch länger machen. Und es ist letztlich ein Mixed-Media-Projekt. Also da ist sowohl meine eigene Fotografie drin, als auch viel KI-basierte Sachen. Genau, und in Photoshop letztlich alles ganz klassisch composited.
Ja, super. Wie muss man sich denn die Arbeit da dann vorstellen? Also generierst du dann Bausteine davon und versuchst die dann mit Photoshop in irgendeine logische Form zu setzen? Oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, genau. Also letztlich, wie gesagt, ich wusste es am Anfang ja auch nicht genau, wie man da vorgeht. Das kannst du ja auch nicht irgendwo nachschlagen. Steht, also ich hab gesucht, Tutorial, 30 Meter KI-Panorama gab es nicht. Nee, aber ich habe das so gemacht, es sind im Prinzip über 3200 Bilder als Grund, wie soll man sagen, Grundgenerierung vorhanden, die halt ich erstellt habe. Und daraus sind eigentlich 16 am Ende in dem Bild gelandet.
Krass.
Also ein gigantischer Ausschuss, wenn man so will, zeigt aber auch, ich mache das mit dem Bildgenerieren zum Beispiel auch nicht so, ich gebe nicht einen Prompt ein und dann kommt da ein Bild raus, sondern ich mache teilweise Dutzende, wenn nicht hunderte Bilder gleichzeitig. Mhm. Und wähle dann Teile aus den Bildern aus, die mir gefallen und kombiniere die dann wieder in Photoshop. So, das heißt, es ist eigentlich wie so eine Mischung aus Stockfotografie suchen, selber Bilder anfertigen und eben selber Bilder so hinbiegen. Also es fühlt sich an manchen Stellen eigentlich so ein bisschen an wie so, ich weiß auch nicht, wie so Töpfern oder so, weil du halt mit einem so einem Rohling anfängst, der halt irgendwie noch nicht so eine geile Auflösung hat, wo irgendwie noch nicht komplett die Lichtrichtung stimmt oder die Pose oder sonst was oder die einzelnen Details und dann meißelst oder eben, um im Bild zu bleiben, töpferst und formst dich dann so zu dem Endergebnis. Und ich hätte das auch so in der Form, wie es da jetzt hängt, glaube ich, gar nicht mit irgendeiner anderen Technologie hinkriegen können. Also vielleicht mit 3D bauen, aber bestimmt nicht in 2,5 Monaten.
Aber es ist echt beeindruckend. Also ich glaube, jeder Besuch nach Rosenheim ist es wert, um da das, wie du gesagt hast, schöne Such- und Finden-Spiel zu spielen und zu schauen, welche vielleicht auch, es ist ja auch so ein bisschen persönlich, ne? Also wen siehst du als Heldin und Held tatsächlich an? Also da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Meinungen zu, aber ich finde es immer besonders spannend zu sehen, wie jeder Mensch für sich individuell Entscheidungen trifft, was Heldinnen und Helden angeht. Aber es ist ja nicht das einzige Museum, wo man deine Exponate sehen kann bzw. sehen konnte, sondern ich hatte es ja in der Einführung schon kurz angedeutet und finde, das sollte oder es verdient auch nochmal so eine Klarstellung, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Es ist ja nicht einfach irgendein Bild. Was steckt da dahinter? Wo kommt da deine Kunst ins Spiel?
Ja, genau. Also es gibt ein Museum, das Mauritshus in Den Haag. Da hängt das Original, was du gerade angesprochen hast, von Vermeer, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Eins der berühmtesten Bilder so der Kunstgeschichte. Und die haben das verliehen letztes Jahr nach Amsterdam ins Rijksmuseum, weil es da eine große Vermeer-Ausstellung gab. Und dann haben sie so eine Art Social-Media-Aktion ausgeschrieben, dass sich doch bitte alle Leute von diesem Werk inspirieren lassen können und ihre Version, ihre Hommage, ihre Interpretation einreichen. Und das haben auch ganz viele gemacht. Über 3.500 Personen weltweit haben eben völlig verrückte und wirklich sehr coole Dinge eingereicht. Das ging von der Kinderzeichnung über eben ein KI-Bild bis hin zu was Genähtem oder eine Fotografie einer schwarzen Frau in dem gleichen Stil, was ganz Minimalistisches, was nur so aus drei Strichen besteht und so weiter. Also richtig, richtig tolle Sachen dabei. Und sie haben aus diesen 3.500 Bildern fünf ausgewählt und eben als Fine Art Original-Print an die Wand gehängt, in dem gleichen Raum, wo normalerweise das Original eben hängt. Und 170 davon war eins von mir oder von der KI, das ist dann jetzt die philosophische Diskussion, und 170 in einen digitalen Rahmen gepackt, die auch in dem Raum dann zu sehen waren. Und das kam daher, dass ich ja gerade eben so ein bisschen erzählt hatte, dass ich diesen Instagram-Kanal gegründet hatte, ne? Julian AI Art. Und da hatte ich eben eine Version von diesem Mädchen mit dem Perlenohrring schon erstellt, weil ich nämlich einfach getestet habe, was macht denn diese KI, wenn man das mit alten Meistern kombiniert und was kommt dabei raus. Und habe dann da auch auf Instagram relativ viel geschrieben. Also es waren nicht nur Bilder, sondern auch so drüber reflektiert. Ich finde, das ist so ein bisschen wie 3D-Bauen und das Licht setzen ist irgendwie ähnlich wie in der Fotografie, aber gar nicht so gesteuert und solche Gedanken eben. Und darunter hatte dann im Dezember 2022 jemand gepostet, hey, es gibt da gerade diese Aktion von dem Mauritshus. Willst du dein Bild da nicht einreichen? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ja, warum denn nicht? Und dann lief das so seinen Gang. Und da hing dann eine Weile lang eben diese Interpretation. Das ist so eine, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, so eine, ja, so ein bisschen artifiziell, passend zum Thema, aussehende Frau, eben in diesem Vermeer-Stil, aber so ein bisschen eher so, ja, könnte auch aus so einem Computerspiel fast kommen, so ein bisschen, und hat aber eben leuchtende Ohrringe. Und ich fand das eben optisch total, so ganz stechende blaue Augen, und ich fand das eben optisch total interessant, und auch das mit den leuchtenden Ohrringen eben so ein interessanter Twist auf ein bekanntes Motiv. Genau, und ich glaube, die wollen das demnächst sogar nochmal wieder nach Amsterdam bringen, dann in großen Projektionsausführungen.
Ja, cool. Das heißt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende mit dem Mädchen mit dem Perlenohrring. Wie fühlt sich das denn so für dich an? Also das sind ja jetzt nur zwei Beispiele. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ja dann auch noch, was ja dann auch durch die Nachrichten ging. Also ich habe es tatsächlich darüber entdeckt mit deiner Bilderserie zu Angela Merkel und Barack Obama, die sich am Strand amüsieren oder coole Selfies, in Part 3 in der U-Bahn von sich machen. Das hat ja auch so ein, das sind ja die sowohl die Like-Zahlen als auch so generell das Interesse ist ja durch die Decke geschossen, ne? Ist es für dich, ja, wie fühlt sich das denn an, wenn sowas passiert? Also du hast ja gesagt, das hat so diesen spielerisch-explorativen Charakter. Du wolltest sozusagen für und mit anderen lernen und dann passiert sowas, ja?
Ja. Intensiv, wenn ich das auf ein Wort bringen müsste, mit all seinen positiven wie anstrengenden Konnotationen dazu. Also erstmal war es durchaus auch aufregend, aber vielleicht nochmal zur Einordnung auch da nochmal einmal erklären, was das denn jetzt schon wieder ist. Jetzt nicht Kita und KI und Migration, sondern auch noch Angela Merkel. Warum das jetzt? Diese Bild-KIs sind innerhalb dieser Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, so dermaßen schnell besser geworden, besser soll heißen fotorealistischer, dass ich schon kurz nachdem ich angefangen hatte mit dem Julian AI Art Projekt gedacht habe, okay, das kann man natürlich für sowas wie das Mädchen mit dem Perlenohrring Interpretation nutzen, aber das kann man natürlich auch für andere Zwecke nutzen. In den Händen einer Trollfarm sind fotorealistisch Instant Fakes sicherlich ein Geschenk. So, das heißt, ich hatte im Herbst 2022 dann auch oder Winter schon mal für mich selber nur, nicht öffentlich aus gutem Grunde, so Bilder für den Giftschrank versucht zu produzieren. Sowas wie Putin im Krankenhaus oder Kreml brennt oder ähnliches. Die habe ich dann halt nicht hochgeladen. Aber und die waren auch noch ja, so ein bisschen krude. Aber es war schon relativ klar, wohin die Reise da gehen kann. So, dass wenn das wirklich so schnell ist, so traumartigen Matsch-Ergebnissen von einem Textprompt bis hin zu Fotorealismus, wie es dann jetzt am Ende auch war, in unter 12 Monaten, ist klar, demnächst passiert hier relativ Großes, fand ich jedenfalls offensichtlich. Und dann kam eben der Zeitpunkt, eine neue KI-Bildversion kam raus, die das dann konnte, also die ohne großen Aufwand oder nicht mehr so viel Bilder erzeugen konnte, die fast fotorealistisch aussehen. Und dann habe ich eben nach einem Beispiel gesucht, wie kann man das, Thema Storytelling, so kommunizieren, dass Leute das verstehen, eventuell teilen und aufgreifen, und dass es aber jetzt nicht selber sozusagen zum völlig missbräuchlichen Fake wird. Und das war eben dann meine Idee, okay, ich zeige jetzt Barack Obama und Angela Merkel, wie sie gemeinsam Drachen fliegen, Sandburgen bauen und Eis essen am Strand. So, weil das sind zwei Rentner politisch gesehen und da ist dann vielleicht, wenn jemand denkt, die beiden hatten einen schönen Tag am Strand, die Fallhöhe nicht ganz so hoch, wie wenn das jetzt sowas wäre wie Trump wird verhaftet oder so, weil das war zu dem Zeitpunkt wirklich gerade die Frage, ob das nicht passiert. Und deswegen habe ich diese Bilderserie erstellt. Die ist dann wirklich massiv viral gegangen, auch also das war das vierte, fünfte, sechste Ding, was innerhalb dieses Projektes dann viral ging. Auch irgendwann stand Ingo Zamperoni sonntagabends neben diesen Bildern und hat dann darüber geredet. Ironischerweise ging es dabei um Medienkompetenz und sie haben die Quelle von diesen Bildern dann nicht genannt. Das war auch noch bei anderen Sachen der Fall. Das heißt, da könnte man auch eine komplette Diskussion anschließen darüber, wie medial sozusagen mit diesem Thema umgegangen wird. Aber wie gesagt, das für einen anderen Tag wahrscheinlich eher. Und du hast ja gefragt, wie es mir damit ging. Ja, relativ verrückt natürlich in der Intensität. Das hatte ich ja so auch noch nicht. Ich habe ja vorher zwar zum Beispiel mit Future of Storytelling gab es dann eben große Aufmerksamkeit. Das ist auch in Zeitungen gelandet und so. Aber es ging A, bisher nicht um meine Person, weil das ja auch einfach noch nie Kern des Ganzen war bisher, und B, ja, auch nicht in der Größenordnung. Also das New York Times, Spiegel, CNN und keine Ahnung was, das alles gleichzeitig aufgreifen, war für mich aber auch nochmal so ein Signal, ja, was für ein großes, relevantes Thema das gerade ist und in was für einem Zeitmoment wir uns da gerade befinden. Das
auf jeden Fall. Und du hast ja auch angesprochen, es ist ja sowohl im positiven Sinne, also einfach was da alles möglich ist, diese Chancen, die haben wir jetzt ganz gut beleuchtet, aber du hast in dem gleichen Post, wo du diese Bilder eben veröffentlicht hattest, ja auch so die Frage gestellt oder die Frage aufgeworfen, ob eben solche KI-generierten Bilder aufgrund ihrer Authentizität, schwieriges Wort, ein ja. AI-Label bekommen sollten, um es eben als solches erkenntlich zu machen. Und seitdem, vielleicht auch schon vorher, aber ich hatte eher so das Gefühl, dass es so ein bisschen auch so damit seinen Anfang genommen hatte, setzt du dich ja auch stark für Themen wie Informationskompetenz oder Desinformation ein. Wie kann man denn deiner Meinung nach gegen die wachsende Zahl an solchen Deepfakes, die ja, wie du gesagt hattest, immer leichter entwickelt werden können, also mit so diesen, der Fotorealismus von KIs wird ja immer beeindruckender. Wie kann man da vorgehen, deiner Meinung nach?
Ja, wenn du da jetzt eine schlüssige Einsatzantwort drauf hast, dann kannst du wahrscheinlich viel, viel Geld in der Beratung machen gerade oder an anderen Stellen. Denn das ist, ja, das ist die eine große Frage gerade. Ne? Was macht das mit uns? Was macht das mit der Gesellschaft, wenn das jetzt möglich ist, im Guten wie im Schlechten? Also es gibt ja nicht nur so die, also ich versuche natürlich jetzt so mich kreativ und experimentell so vorzutasten, mal sowas zu machen wie mit dem Panorama im Museum oder mit den anderen Kreativprojekten, um zu zeigen, was so meine Interpretation davon ist, was man Konstruktives machen kann. Aber auf der anderen Seite steht natürlich genau der Punkt, den du ansprichst. Was heißt das, wenn wir eventuell, ich mach's mal in Anführungsstrichen, nicht mehr allen Bildern glauben können? Anführungsstriche deswegen, weil ich als Filmemacher und Fotograf gar nicht so sehr die Position habe, oh Gott, jetzt können wir keinen Bildern mehr glauben. Sondern eher denke, na, das war auch vorher schon so. Also nicht in der Intensität natürlich. Ich konnte jetzt nicht eingeben, Angela Merkel, Barack Obama am Strand und dann habe ich das Bild. So, klar, das ist neu. Und auch in der Perfektion, in Geschwindigkeit und so weiter, alles nicht. Aber trotzdem ist das Erste, was du als Dokumentarfilmer letztlich auch lernst, ein Dokumentarfilm zum Beispiel und dementsprechend dann auch die Fotografie dazu, zeigt nicht die Realität oder die Wahrheit, sondern eine Interpretation des Autors oder der Autorin von dem, was er für die Wahrheit hält. Mhm. So, das heißt auch nicht, dass ein Dokumentarfilm automatisch gelogen ist. Also der Umkehrschluss ist dann jetzt auch nicht zulässig. Aber ich könnte ja auch, sagen wir mal, aus diesem Gespräch hier jetzt gerade, so ich kann aus diesem Gespräch hier, wenn ich das nach außen trage, machen, was ich will, wenn ich weiß, wie ich die Instrumente bediene. So, das heißt, ich könnte jetzt hier einen Screenshot ziehen und sagen, hier, guck mal, ihr sitzt da in euren Räumen, es ist gar keine große, gigante Produktionsfirma von 2 Millionen dahinter, sondern zwei Typen, die, ich bin jetzt ein bisschen gemein, zwei Typen, die jetzt, zwei Leute, die nur in ihrem Zimmer sitzen und da jetzt irgendwelche Leute einladen. So, und dann ziehe ich euch da durch den Kakao. Ich kann aber auch das komplett anders machen. Ich kann mich auf euch fokussieren und sagen, super perfekt eingerichtet, mega geil vorbereitet, guckt euch mal die Gästeauswahl an, was das für so, also das heißt, und das ist ja beides in Anführungsstrichen wahr. So, es ist ja quasi dann die Kunst der Kuratierung und des Weglassens und des Fokussierens, was ich denn da hervorheben und auf ein Podest stellen möchte. Und deswegen glaube ich, ist es so, dass dieser Fakt, jetzt ist alles gelogen, das stimmt so nicht ganz, sondern diese Medienkompetenz, die braucht auch man vorher schon. Ich mache mir durchaus große Sorgen, weil ich finde, wir brauchen nicht erst KI, um dass Leute Angst vor Digitalität haben. In den Workshops, in denen ich unterwegs bin, ist das seit 20 Jahren schon so, dass ich finde, gerade auch speziell in Deutschland, wir da semi-gut bis schlecht aufgestellt sind, was auch so diese Haltung dem Thema gegenüber angeht. Und ich glaube, was einfach gerade ein Problem ist, ist diese gigantische Geschwindigkeit der Entwicklung, die ist so hoch, dass das teilweise selbst Leute wie mich, die sich ja nun so, ich sag mal, in so Zukunftstools vorbuddeln, überfordert. So, und wenn selbst ich da sitze und denke zwischendurch, boah, Gott, ey, was heißt das jetzt wieder alles als Konsequenz? Da kann man davon, glaube ich, abstrahieren, was das mit Leuten macht, die so einfach, keine Ahnung, da gar keine Berührungspunkte mit haben. Und ich finde, man merkt es ja auch an so Sachen wie, keine Ahnung, die Diskussion, die gerade herrscht mit TikTok, Thema Storytelling und wer bereitet seine Inhalte da so auf, dass du im Bundestag dann schon sozusagen die Snippets so aufnehmen und schneiden kannst, dass das TikTok-tauglich ist und so weiter und so fort. Es legt einfach eine gigantische Macht A in die Hände von den Leuten, die diese Tools bedienen können. Aber auch das ist nicht neu, das war vorher schon so. Ne? Deswegen ist es ja auch so fatal, wenn ja, Bild-Zeitung und Co. das dann für eben niedere Zwecke nutzen, weil die sind ja nicht dumm, sondern die sind sehr intelligent und wissen, wie man solche Tools nutzt. Und zweitens nicht nur in die Hände von den Erschaffern, sondern von denen, die diese KI-Modelle bauen. Das heißt, ich glaube, dass am Ende die Firmen, die diese KI-Modelle trainieren, bauen und zur Verfügung stellen, dass da eine, glaube ich nicht, das passiert ja auch schon, eine unglaubliche Machtkonzentration an der Stelle stattfindet. Und zu deiner Frage nochmal, wie man damit umgehen kann oder wie man auch meinetwegen Medienkompetenz schulen kann. Ich bin jetzt Teil einer, oder das ist so mein Weg jetzt gerade, ich habe da jetzt ein bisschen eine öffentliche Plattform geschaffen und bin jetzt Teil einer Kampagne, die heißt Forum gegen Fakes, die unter anderem, da ist Teil von einem Bürgerrat, wo in einem relativ komplexen und wie ich finde aber super spannenden Prozess genau solche Fragen behandelt werden. Das heißt, da geht es ja noch nicht nur darum, dass da irgend so ein KI-Typ wie ich irgendwie sagt, so finde ich, sollte man das machen, sondern dass eben die Bevölkerung auch mit eingebunden und gefragt wird und die dann eben Handlungsempfehlungen erarbeiten über Anträge, die eingereicht werden können. Ich finde diese Bürgerräte zum Beispiel ein total interessantes demokratisches Instrument. Gibt ja durchaus Untersuchungen darüber, dass sie teilweise deutlich bessere Empfehlungen zustande bringen als so klassische politische Prozesse. Das heißt, auch da nochmal so ein Hinweis darauf, dass natürlich auch da demokratisch irgendwie sich das noch weiterentwickeln muss und wir das nicht so starr lassen können, glaube ich, alle 4 Jahre einfach mal ein Kreuz zu machen, sondern solche Sachen eben einzubinden. Und über Partizipation. Aber weswegen ich mir Sorgen mache, ist einfach, dass die Macht liegt natürlich da, wo das Geld ist. Und das ist ganz klar einfach bei Firmen in den USA, China und Co. Und die machen halt einfach erstmal. Ne? So, die schaffen erstmal Fakten, auch die ganze Thematik mit, wie sind diese Modelle denn überhaupt trainiert worden? Was ist, keine Ahnung, mit dem Stromverbrauch, mit dem Wasserverbrauch dazu, was ist mit der Copyright-Thematik und so weiter. Also werden einfach erstmal Fakten geschaffen so und alles hinterher mit unendlichen Summen von Geld versucht zu lösen, so wie es jetzt gerade passiert. Und wir in Europa oder halt vor allem auch in Deutschland sind ja oft einfach eher im Reaktionsmodus, so wie wir drei jetzt eigentlich. So, wir überlegen jetzt gerade, okay, oh Gott, jetzt kann man das erzeugen, was machen wir denn jetzt damit? Klingt nicht so gut, wenn wir den Bildern nicht mehr trauen können. Und jetzt, als Einzelner, um das vielleicht von dieser makro-großen Ebene runterzuholen, finde ich, was helfen kann, ganz praktisch, praxisnah, auch machen und ausprobieren. Das heißt, ich finde zum Beispiel diese Bildthematik und auch die Fake-Thematik, vielleicht geht es nicht nur darum, dass wir Fakes erkennen, sondern sogar Fakes selber machen. Probiert doch mal, irgendeine Software euch zu nehmen und damit ein Fake zu erstellen. So, und dann würde ich euch raten, das jetzt vielleicht nicht wirklich zu destruktiven Zwecken zu nutzen, aber zum Lernen zumindest, um zu verstehen, was muss ich denn können als Prompt? Wie realistisch sieht denn das aus? Und dann merkt man auch ganz schnell, weil man will ja einen guten Fake dann erstellen, dann merkt man, ja, aber die Hände müssen natürlich richtig aussehen, aber wie kriege ich das denn hin? Und dann habe ich meinetwegen Angela Merkel und Barack Obama am Strand, aber das gab es jetzt auch schon mal. Das heißt, das wird wahrscheinlich gar keinen Impact mehr haben. Das heißt, ich lerne auch da wieder, ich lerne was über Storytelling, ich lerne was über kulturelle Eingebundenheit von solchen Bildern. Im Prinzip verstehe ich auch eher, wie Propaganda funktioniert und so weiter und so fort. Also man kann das beliebig weit treiben. Und ich glaube, dieses Machen, selber tun und ausprobieren hat 2 Effekte. Einmal wird man wirklich medienkompetent, also nicht nur so theoretisch, sondern ganz konkret. Ich kann das dann jemandem anderen oder mir selber zeigen und beibringen. Und das Zweite ist, es entmystifiziert das auch so ein bisschen. Also ich weiß, ja, es geht schneller, aber ich brauche da schon auch noch ich brauche da einen Menschen dahinter oder eine politische Kraft oder eine Organisation und so weiter. Und das ist eigentlich dann gar nicht so anders wie vorher, sodass ich auch glaube, dass die gleichen Mechanismen, die vorher zur Bekämpfung geholfen haben, auch in bestimmten Maßen auch jetzt helfen. Quellen kennzeichnen, offen und transparent das in Medien machen, die selber KI-Bilder nutzen, sich KI-Richtlinien geben, von technischer Seite, dass die Kamerahersteller Metadaten in ihre Kameras einbauen, dass nachvollziehbar wird, wo so ein Foto herkommt und so weiter und so fort.
Super. Also ich finde, je länger man sich mit dir unterhält, desto mehr merkt man, dass du die Werkstattpädagogik nicht nur lehrst, sondern auch lebst. Also das ist, ich denke mal so, dass das Thema einfach mal ausprobieren gehört oder ist ja so ein großer Kerngedanke wahrscheinlich davon, ne? Dass man praktisch das sein Wissen und sein Können entwickelt, praktisch durchs Konstruieren und einfach mal durchs selber machen und durchs Ausprobieren. Ist einfach total schön zu hören.
Ja, danke, dass du das sagst. Also da ist, wenn du möchtest, kannst du da noch auf einen pädagogischen Begriff von mir zu bekommen. Das ist das Thema Handlungskompetenz. Weil ich finde, dass wir davon an vielen Stellen zu wenig haben, weil wir so gerne, gerade bei diesen Digitalthemen, immer auf die Gefahren und Risiken gucken. Und die sind ja nicht irrelevant, also das will ich nicht sagen. Aber ich finde, zu einer wenn wir das ernst meinen, mit Medienkompetenz oder auch Mündigkeit im Umgang mit den Sachen, dann müssen wir die Bandbreite uns angucken. Und dazu gehört eben nicht nur reagieren und Gefahren erkennen, das gehört auch dazu, ist relevant, aber es gehört halt auch machen, tun, ausprobieren und selber erschaffen. So, und diese Dinge, die ich jetzt zum Beispiel, deswegen freut mich das eigentlich, dass dieses Projekt so durch die Decke gegangen ist, weil es eigentlich die Bestätigung dieser These ist, dass wenn du dich auf die Handlungskompetenz fokussierst und nicht nur auf das Defizitäre, wie es ja auch in den Schulen gerne gemacht wird, dass du dann sehr wohl auch dir die Risiken angucken und aneignen kannst. Aber gleichzeitig auch noch was Cooles schaffst oder was Inspirierendes, was eventuell andere Leute mitzieht. Und ich finde, diese Reihenfolge drehen wir oft zu sehr um. So, wir versuchen dann irgendwie nicht ein cooles Auto zu bauen, sondern erstmal die Norm für die Anschnallgurte herzuleiten. Und wenn sozusagen, jetzt ein bisschen polemisiert gesprochen, ne? Aber sozusagen erstmal den kompletten Plan zu haben, was könnte denn alles Schlimmes passieren? Und wenn der steht in 3 Jahren dann politisch abgestimmt, dann können wir vielleicht loslegen. Und in der Zeit sind aber natürlich an anderen Stellen schon komplett Fakten geschaffen worden. So, das heißt nicht, dass ich jetzt keine Organisation und Strukturen mehr brauche, das will ich nicht sagen. Aber ich finde dieses Machen, Ausprobieren und Testen und wenn dann was nicht funktioniert, dann halt einfach ändern. Das würde ich mir an vielen Stellen, gerade im Digitalbereich, öfter wünschen. Und es gibt auch Beispiele dafür. Also die Bundesregierung hat zur Corona-Zeit zum Beispiel so ein Hackathon ausgeschrieben zu Ideen, wie ich denn jetzt mit dieser Problematik umgehe. Ich fand die Energie, die da herrschte, total interessant. Das ist natürlich die Frage, wird denn das auch umgesetzt? Also wird das auch ernst genommen, was da passiert? Das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber oder der Bürgermeister von Rostock, der in der Zeit irgendwie relativ ja niedrigschwellig ein Startup engagiert hat, um die Anstellschlangen bei den Testzentren zu reduzieren und sowas. Das hat der aber auch, weil er eher politikfremd war vorher, so, naja, so ein bisschen am System vorbeigemacht. Aber es war halt eine super Lösung in dem Fall. Und davon würde ich mir insgesamt mehr wünschen.
Ja. Ich glaube, ich hänge mir da jetzt zusätzlich so neben Hook, Hold und Payoff noch den Aufkleber oder den Notizzettel einfach mal machen. Das ist so, glaube ich, so mein kleines To-Do oder meine Zusammenfassung des Podcasts.
Genau, spielen. Zweckfrei spielen und gucken, was dabei rauskommen kann. Weil man das, was am Anfang zweckfrei ist, wenn man möchte, dann auch wieder in seinen Beruf zurückfließen lassen kann.
Auf jeden Fall. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich finde das, so wie du es gesagt hast, ist unglaublich wichtig. Nicht nur eben Vorteile abschätzen, Nachteile einordnen und das Ganze irgendwie lehren und lernen oder natürlich das auch praktisch üben, aber so dieses ja, einfach mal testen und gucken, was passiert. Also ich meine, man sieht ja, du hast ja gesagt, es bestätigt sich ja auch bei deinen Tätigkeiten, ne? Dass wenn man einfach mal ausprobiert und auch miteinander, also gerade so dieses Miteinander finde ich auch so wichtig, wie du auch gesagt hast, dass da kommt ja auch so dieses, eine Bewegung in Gang, ne? Wenn du dann mit in Austausch gehst mit Menschen, die das auch interessierst und nicht nur so in deinem kleinen, wir kommen zurück, ja, auf das kleine Zimmerchen sitzt und da so eigenbrötlerisch deine Arbeit voranschreitest. Gerade ja auch so, wie du gesagt hast, die Geschichte mit dem Mädchen mit dem Perlenohrring ist ja vielleicht auch dank dieser Bewegung entstanden, weil dieser Kommentar eben ja auch dazu geführt hat, dass du dir die Frage gestellt, genau, hast, hey, das könnte ja für mich sein, ne? Und gerade so da entsteht ja eine ganze Menge und ich bin dir sehr dankbar jetzt für deine letzte Ausführung, weil ich glaube,
ja, gerne,
also das nochmal schön zusammenfasst.
Ja, also ich vielleicht dazu nochmal, ich bin ja auch nicht der Erste, der irgendwie auf die Idee kommt, dass Testen und Experimentieren und Spielen zu konstruktiven Ergebnissen führen kann. Ne? Also das muss man ja auch noch dazu sagen, aber trotzdem finde ich es einfach ja wichtig, sich das immer vor Augen zu führen, dass das wirklich, das ist nicht nur Schnack, dass das zu einer gestärkten Position führt, mhm, sondern es ist halt ganz real so. Und ich glaube, dass das eben auch für Bildungsorganisationen gilt. Und das, oder nicht nur auch, sondern gerade da. Es ist ja oft die Ironie, dass es gerade in der Schule mit am schwersten ist, diese Haltung zu leben. So, weil du da so eingetaktet bist, weil du den Stoff irgendwie vermitteln musst, so ungefähr. Das heißt, es ist durchaus möglich, auch innerhalb der existierenden Lehrpläne, aber es findet oft nicht so statt, wie es machbar wäre, ne? Nachdem auch, wie man weiß, wie Menschen lernen. Und je mehr Beispiele es dafür gibt von Menschen, die so etwas tun, und das bin ja nicht nur ich, sondern es gibt eine riesige Menge an Leuten, die da total tolle Vordenker sind, desto besser halt, weil sich davon, glaube ich, auch andere dann einfach inspirieren lassen und dann was haben, was mir oft dann zu kurz kommt, Spaß.
Das gefällt mir. Julian, wir zum Ende unseres Podcasts und wir sollten jetzt wahrscheinlich auch zum Ende des Podcasts kommen, damit wir deinen Zeitplan nicht zu sehr überstrapazieren, aber zum Ende unseres Podcasts haben wir eigentlich so diese kleine Tradition, dass wir nochmal fragen, welche Tipps praktisch unsere Gäste für Lehrende haben. Und ich fand jetzt eigentlich schon, dass das ein sehr, sehr guter und großer Tipp gewesen ist. Einfach mal ausprobieren, ne? Aber ja, so einfach ist das ja jetzt auch gar nicht, ne? Also das kann man sich vielleicht tatsächlich dann irgendwo aufschreiben und hinhängen. Aber gerade so auch in der Hochschullandschaft ist das extrem schwierig. Hast du da vielleicht so einen Tipp dafür, so abschließend? Wie wird das einfacher, einfach mal auszuprobieren?
Ja, ich hätte 4 ganz kurze, ganz konkrete Tipps. Und zwar ChatGPT kennt wahrscheinlich inzwischen jeder, der hier zuhört. Aber da gibt es ein Tool, das heißt AutoExpert. Das ist ein GPT. Wenn man sich in den GPT-Store vorbuddelt, dann nach Auto-Expert suchen. Das ist ein GPT, eine kleine Mini-KI, die verschiedenste Themenbereiche in Experten aufteilt. Das heißt, wenn ich meinetwegen nach etwas Kunstgeschichtlichem frage, dann formuliert mir das im Hintergrund das so um, dass ich quasi einen virtuellen Kunstexperten habe, der auf das Thema guckt. Ich habe einen Historiker, der darauf guckt und meinetwegen einen Kurator, der sich das anschaut. Und man kann sich sozusagen beliebige Experten in Anführungsstrichen dazu holen. Finde ich total spannend, sich da mal durchzufragen und gibt nochmal einen anderen Blick auf bestimmte Themen, weil das so Personas annimmt. Also Auto-Expert ChatGPT, erster Tipp. Zweiter Tipp wäre Shinit Bovell. Bisschen schwierig zu buchstabieren. Sinead Bovell mit V, S-I-N-E-A-D heißt die Dame, ist eine Futurologin, die sich auch mit Bildung und im KI ganz viel beschäftigt und auch darüber, was hat das für Auswirkungen auf die Hochschullandschaft. Ich finde die Frau total toll, macht super Inhalte. Ist Sinead Bovell. Dritter Tipp, Ethan Mollick, vielleicht dem einen oder anderen schon begegnet, auch online sehr präsent, ist ein Professor in Pennsylvania, also Ethan Mollick. Super viele interessante Tipps. Und das vierte ist, noch nicht in Deutschland erhältlich, aber vielleicht kann man mit einem VPN sich darum schmuggeln, Khanmigo. Das ist die KI der Khan Academy. Khan Academy macht das, was wir damals mit Future Storytelling gemacht haben, also Online-Kurse, meistens eher im Coding-Bereich oder Mathe, aber auch in anderen Bereichen. Und die haben auch gerade einen KI-Tutor released, der sich mit der Frage beschäftigt, okay, wenn jetzt alle KI nutzen können, werden wir alle blöde, weil die uns die Antwort vorgibt. Die versuchen das so zu lösen, dass der einen zu der Antwort hinleitet und auch eben historische Figuren imitieren kann und eben versucht, nicht die Antwort direkt vorzukauen. Also diese 4 Tipps würde ich jetzt so ganz praktisch, könnt ihr sofort ergoogeln und heute loslegen, wenn ihr das jetzt nach dem Joggen irgendwie gehört habt oder wo auch immer.
Sehr schön. Ja, klasse. Ich finde immer, die besten Gespräche, das sind die, wo zwar die Fragen, die man vorher hatte, beantwortet wurden, aber wo man dann nach dem Gespräch noch mehr Fragen hat, als man als wie man in das Gespräch reingegangen ist. Und so geht's mir momentan ein bisschen. Also ich habe ganz viele Fragen aufgeschrieben, die ich dir eigentlich noch super gerne stellen würde. Aber das machen wir dann vielleicht irgendwann mal an einem anderen Termin.
Aber ja, kommst du einfach in Berlin mal rum und dann spazieren wir hier durch die Gegend, dann kannst du fragen.
Oh, das hört sich richtig gut an. Definitiv ein Live-Podcast aus Berlin, das hätte doch ja, was.
Oder halt guck mal, das ist eine super Überleitung für meinen Werbeblog. Oder auf LinkedIn mir schreiben. Da bin ich nämlich relativ viel unterwegs und da könnt ihr mir auch gerne solche Fragen schicken.
Das stimmt, ja. Also wir, jedenfalls geht es mir so. Ich freue mich auch immer, wenn ich einen neuen Post von dir sehe auf LinkedIn. Das sind immer sehr, sehr spannende und gut durchdachte Themen. Super. Auch da werden wir auf jeden Fall einen Link in die Shownotes packen. Ansonsten wollen wir uns bei dir nochmal ganz herzlich bedanken. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu erzählen und es war sehr kurzweilig. Vielen Dank und viel Erfolg bei deinen vielen Projekten. Also
wir freuen uns auf den nächsten Hype.
So ist es.
Ja, mal gucken. Vielleicht bleibst du auch einen Moment ruhig jetzt einfach erstmal, aber wir werden sehen. Danke euch.
Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.